Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute gibt es wieder mal eine Interviewfolge. Und zwar konnte ich Nico Guglielmo gewinnen von der Grisser AG. Sie hatten einen Ransomware-Vorfall und er gehört zu den wenigen, die darüber auch Auskunft geben. Ja, Nico, vielleicht ganz kurz, wer bist du, wer ist die Grisser AG?
Genau, zuerst mal willkommen. Mein Name ist Nico Guglielmo, ich bin der IT-Leiter von der Firma Grisser. Die Firma Grisser ist ein Stor- und Rollladenhersteller mit dem Hauptsitz in der Schweiz. Und wir haben in umliegenden Nachbarländern noch diversen Filialen und Produktionsstandorte. Gesamt hat etwa 1500 Mitarbeiter.
Geht also um ein größeres Unternehmen, sehr spannend. Ja, wieso erzählst du offen über euren Ransomware-Vorfall, während andere Firmen alle totschweigen?
Ich denke, man kann nur daraus lernen. Also, mir ist es sicher gewesen, dass andere Firmen aus den Fehlern, die wir gemacht haben, noch lernen und dass das nicht wieder passiert. Mhm. Wenn jeder sich, also wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dann sollte solche Vorfälle auch vermieden werden.
Finde ich ganz super von euch. Was ist denn genau passiert?
Ja, was ist genau passiert? Du meinst wahrscheinlich die Abfolge, die wir gemacht haben.
Ja, irgendwann habt ihr ja bemerkt, eure Daten sind nicht mehr so aufrufbar. Wie habt ihr es überhaupt bemerkt?
Ja, ich erinnere mich, wie wir es gestern gewesen wären. Das war am 13. April 2021. Ist schon einige Jahre her, aber trotzdem, wie es gestern präsent gewesen ist. Und zwar war es so, dass etwa um 1.20 Uhr am Morgen hat unser PIC-geleitender Techniker einen Alarm erhalten, dass der Cluster, der SQL-Daten-Cluster dann ausgefallen ist, beziehungsweise der Primary-Cluster ausgefallen ist und das Ganze zum Secondary-Node geswitcht ist. Ja, er ist dann, hat den Alarm angeschaut, er ist dann auf den Server gegangen und hat gesehen, hey, ich komme nicht auf den ersten, und der zweiten wird verschlüsselt. Er hat dann auch den Task-Manager aufgemacht und da war ein Prozess im Task-Manager namens Locker, ein riesen String.exe. Und der hat dann die Verschlüsselung verursacht, diesen Server. Ja, was hat er nachher gemacht? Er hat dann den Server sofort heruntergefahren. Er wollte sich abchecken, ob andere Server auch betroffen sind davon. Mhm. Und dann sah er, hey Mann, das war nicht cool. Ja. Andere Server waren auch betroffen. Und dann hat er dann sofort versucht, mich zu erreichen, was er leider nicht geschafft hat in dieser Zeit. Auf dem Handy war ich nicht erreichbar, auf dem Fixnet schon, aber ja. Wie auch immer. Er hat dann mich versucht zu erreichen, hat er geschafft, etwa 5 Uhr morgen, aber dazwischendurch hat er dann alle Server selbstständig runtergefahren, was nachher eine sehr gute Idee gewesen war, weil er wollte nicht, dass sich es noch weiter ausbreitet.
Das ist ja immer eine riesige Diskussion, soll man herunterfahren, soll man nicht, soll man direkt Stecker ziehen oder noch das Netzwerk trennen. Habt ihr im Vorfeld schon definiert gehabt, ja, jetzt fahren wir die einfach runter? Oder hat er das einfach instinktiv so gemacht?
Ich würde sagen, instinktiv hat er das gemacht. Also bis jetzt hatten wir keinen Drehbuch in der Schublade, das ich rausziehen kann nach dem Motto, falls wir mal gehackt werden, was machen wir? Punkt 1, Punkt 2, das hatten wir nicht, also instinktiv.
Ja. Ja, jetzt, du bist morgens 5 Uhr dazugestoßen. Ich nehme an, war Panik hier im Laden? Als produzierendes Unternehmen.
Ja, im ersten Moment dachte ich mir, ja gut, vielleicht sind es wenigen 2, 3 Server betroffen, die können wir locker wieder restoren und die Sache ist dann erledigt. Dann haben wir den Ausmaßen angeschaut und haben gesagt, hey, shit, sorry die Ausdrucksweise, aber es waren alle Server und zwar europaweit betroffen. Also alle Server europaweit waren mit einer Ransomware verschlüsselt worden.
Wie habt ihr dann reagiert? Habt ihr gesagt, ja, okay, wir bestellen einfach das Backup, spielen da alles zurück? Oder habt ihr gesagt, nein, jetzt brauchen wir externe Hilfe?
Ja, das Thema war, wir hatten im Vorfeld ein ein Risikoprozess, also eine Taskforce im Falle eines Crashes, aber nicht von einer Ransomware, sondern eines Ausfall, wie auch immer, hatten wir schon im Vorfeld definiert. Und das war sicherlich der Mitglied der Geschäftsleitung, dann so Risk-Managerin und natürlich ich von der IT dann. Und dann wurden dann sofort die Cyber-Position aktiviert. Das ist eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben. Genau. Und auch die Kommunikation, also die interne und externe Kommunikation haben wir mit dem Communication-Team, den wir intern haben, haben wir auch uns sofort zusammengeschlossen und dann mitgeteilt, hey, kommuniziert das, dass wir gehackt wurden, dass wir down sind. Das wurden dann ASAP auf unserer Homepage dann publiziert. Und gleichzeitig haben wir unser Intranet, mit unserem Intranet haben wir alle unsere Mitarbeiter informiert. Das Intranet war in der Cloud, nicht bei uns. Aus diesem Grund konnten wir unsere Mitarbeiter entsprechend noch orientieren. Also Internet in der Cloud bei einem externen Anbieter, sag's mal so. Genau. Ja, das hat geholfen, um unsere eigenen Leute zu informieren und auch die Partner und unsere Partner und Fachhändler, die auf einmal nicht mehr auf unsere Systeme und unsere Shops dann zugreifen konnten.
Wie war die Reaktion von euren Partnern, Lieferanten, aber auch Kunden, wenn ihr konntet ja nicht mehr ausliefern?
Ja, ich muss zugestehen, im ersten Moment hatten wir natürlich kein gutes Gefühl, wenn wir das mitgeteilt haben, also das mitzuteilen. Ich muss aber sagen, die Reaktion war überraschend positiv. Also die Fachhändler waren sehr, sehr gnädig oder sozial, wie man sagen möchte. Ich muss sagen, sie haben das verstanden, die Situation. Sie haben uns mitgeteilt, hey, meldet euch wieder, wenn es wieder passt und kein Problem. Also wirklich sehr, sehr zuvorkommt. Also das hätte ich nicht erwartet.
Ja. Ja, jetzt sind alle Server down. Was macht man in so einem Fall? Wie seid ihr da vorgegangen?
Bei uns ist es so, dass alle Server waren dann down, das ist korrekt. Und wir hatten dann um etwa, eben diesen 7 Uhr morgen hatten wir dieses First Meeting mit unserer internen Taskforce gehabt, wo wir die Cyber-Sicherung aktiviert haben. Und um 9 Uhr morgen hatten wir schon das erste Gespräch mit der Cyberversicherung, mit dem Forensiker, die uns da geholfen hatten, aus diesem Dilemma rauszukommen. In der Zwischenzeit haben wir die interne und externe Kommunikation gehabt. Wir haben dann schnell festgestellt, dass die Clients nicht davon betroffen waren, also beziehungsweise alle Office 365 Dienste waren nicht betroffen, unser Callcenter war nicht betroffen, so dass wir entschlossen haben, die Clients wieder zu aktivieren, damit die Firewall-Rules wieder richtig Internet wieder aktiviert haben, immer in Rücksprache mit dem Forensiker, das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir dann wieder Mailverkehr gehabt und Phones. Aber das ganze RP-System war down. Also wir konnten dann nicht mehr die Aufträge einsehen, produzieren, das File-Server war dann alles weg in diesem Moment. Aber wenigstens konnten wir kommunizieren mit der Außenwelt.
Vermutlich kam ja dann früher oder später so ein Erpresseschreiben. Wir hätten gerne ein paar Bitcoins von euch.
Ja, genau, so war es. Und zwar ist es so, dass auf allen Server ein File, also mehrere Files natürlich abgelegt waren, auf jedem Pfad, also auch TXT-File. Und da stand schön, ihr wurden gehackt und wir haben eure Daten mit Ransomware verschlüsselt, natürlich auf Englisch. Und ja, und über das Darknet, über Tor-Browser konnte man entsprechend kommunizieren mit diesen, diesen Hackern und die Forderungen einholen oder anfordern oder wie auch immer. Die ganze Kommunikation mit den Hackern hat damals die Forensiker für uns gemacht. Also ich muss zugestehen, ich persönlich und auch mein Team waren natürlich nicht in der Lage, das selbst zu verwirklichen. Haben wir es nie gemacht. Keine Ahnung, wie das überhaupt so etwas passiert oder passiert, beziehungsweise so etwas bewerkstelligt wird, das haben wir den Profis überlassen.
Vermutlich noch eine spannende Diskussion. Ich lese ja oft, dass die erste Forderung, die ist extrem hoch und dann kann man mit denen ein bisschen feilschen. War das bei euch auch so?
Ja, das war auch so. Das heißt, die Forderung war dann einen tiefstelligen, zweistelligen Millionenbetrag, also ihre nicht 1000 Franken. Ja. Dann haben die Forensiker selbst gesagt, hey, wie kommt ihr überhaupt auf diese Zahlen? Und sie waren dann bestens orientiert über die Firma, wo wir stationiert sind, wie viel Umsatz das wir machen. Und in der Regel, es gibt da so eine Faustregel bei den weil ein Hacker dich nicht wusste, einen bestimmten Prozentsatz vom Umsatz, das wir pro Jahr erzielen, das können sie, also sie haben das Anrecht, das als Erpressungsgeld zu verlangen.
Ja.
Und das Dankeschön, wenn wir natürlich bezahlen würden, würden uns noch Tipps geben, wie so etwas nie wieder passieren sollte. Das habe ich sehr sozial gefunden von Ihnen.
Beratungsaufwand.
Genau, Beratungsaufwand für Sie, genau.
Ja. Wurden denn auch Daten gestohlen oder haben Sie das einfach von öffentlichen Jahresberichten gefunden, diese Zahl?
Ich denke, also die einen Zahlen sind ja öffentliche Berichten, das ist die Umsatzzahl und so weiter und so fort. Aber bei uns wurden ja Daten gestohlen im Vorfeld. Bevor überhaupt die Ransomware-Attacke stattgefunden hat, haben wir dann also über die Forensiker herausgefunden, dass sie schon über einen Monat auf unsere Systeme sich rumgetümmelt haben. Und aus diesem Grund, sie waren wie gesagt schon drauf und sie haben dann die Daten abgezogen, einige Daten haben sie abgezogen.
Okay. Ja, das Hintergrundwissen.
Ja, genau. Das Perfide daran war, die Daten wurden über Ostern abgezogen. Das heißt, am Karfreitag hat es dann angefangen. Am Samstag haben sie dann aufgehört und Ostersonntag und Ostermontag haben sie dann weitergemacht und dann abgebrochen. Ostermontag in der Nacht haben sie dann abgebrochen. Schön während den Ferientagen, wo niemand auf dem Monitoring-System schaut.
Ja. Sehr perfid, ja.
Perfid und clever.
Definitiv, ja. Parallel habt ihr ja sicher versucht, die Systeme wieder raufzukriegen. Hattet ihr da nicht Angst, weil ihr ja schon gesehen habt, die waren schon länger da, dass ihr die Ransomware gleich wieder mit installiert?
Bevor wir die Systeme wieder restaurt haben, haben die Forensiker die Logs analysiert. Zum guten Glück bewahren wir alle Logs auf die Firewalls und SSL-VPNs und alle Zugriffe, die zu uns reinkommen, sie analysiert und dann gefunden, woher der Hacker sich reingeschlängelt hat. Und dann konnten wir diese Lücke schließen und anschließend haben wir gemäß unserer Prioritätsliste von der Kritikalität und Dringlichkeit der Server angefangen zu restoren. Der Restore war dann so, dass wir den Restore aus dem Bänder wieder genommen haben. Also ein Restore aus dem Bänder, das heißt, wir hatten keinen Datenverlust gehabt. Also wir haben das Ganze auch analysiert, die Forensiker haben die Server angeschaut, gefiltert, es waren keine Ransomware-Attacken mehr auf dem Bänder drauf. Also es wurde Ransomware wurde relativ zeitnah, bevor aktiviert wurde, das Ganze verteilt.
Ja. Habt ihr alles zurückgekriegt?
Die Daten?
Ja.
Nein.
Nicht ganz alles, ja.
Also meinst du jetzt von den Hackern?
Beim Restore, meine ich.
Ah, ja. Beim Restore, ja, dann schon. Ja. Weil ich sagen muss, dass die Hacker, also der Backup ist irgendwie um 10 Uhr, war dann fertig, 10 Uhr Nacht, 10, halb 11 Nacht.
Immer noch am gleichen Tag?
Halb 11 haben die, war der Backup fertig und ich war... Das war entweder Glück im Unglück. Ja. Dann eine halbe Stunde später haben die Rekord Ransomware dann verteilt und dann gestartet.
Ja.
So, dass eigentlich die Daten, die wir hatten, nicht verloren gingen in dieser Zeit.
Ach so, das Backup war abgeschlossen, bevor das begonnen hat.
Genau, das war der Vorteil vom Backup. Wir haben aber festgestellt beim Restore, dass einige Server dann nicht sauber gebackupt wurden. Das waren drei Server, die wir komplett manuell wieder erstellen mussten. Ein Server tat besonders weh, weil es ganz eine alte Produktionsmaschine war, noch Windows Server 2008 noch. Das ist in der Industrie halt nicht so unüblich, sage ich mal. Ja, und diese mussten wir dann wieder mit Handschuhe wieder herstellen und die alten Files noch irgendwo zusammenkratzen. Ja, genau. Ja.
Und wie lief das parallel mit den Hackern ab? Ich nehme an, die wurden ja dann auch langsam ungeduldig, wenn da kein Geld kommt.
Ja, in der Zwischenzeit, als wir im Restore waren, muss ich sagen, die Tonspur wurde dann immer forscher, immer aggressiver von den Hackern. Am Anfang sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr anständig, wie ein Geschäft war das am Anfang. Also richtig anständig, wie wenn ich auf den Markt gehe und irgendwelche einige Geschäfte absolvieren müssen. Wirklich top, hätte ich nicht so erwartet.
Ja.
Mit der Zeit wurde der Ton immer rauer und dann haben sie natürlich gedroht, die Daten, die sie geklaut haben, das zu veröffentlichen. Und so weiter und so fort. Mhm. Und Reputationsschaden und alles, was dahinter dann sich verbirgt. Wir haben dann die Hacker dann versucht, entsprechend zu beruhigen, dass Abklärungen laufen sind in den durch. bezüglich die Zahlungsforderungen, die sie gestellt haben, auch die Abklärung mit dem Verwaltungsrat und so weiter und so fort. Ja, in der Zwischenzeit wurden die Systeme im Hintergrund dann restored.
Ja. Wie lange war jetzt schlussendlich euer Ausfall?
Das war vom Dienstag weg und am Sonntag hatten wir das Go-Live wieder. Go-Live konnten wir, vom Dienstag am Sonntag hatten wir ein Go-Live mit ganz Europa, konnten wir das ERP-System wieder hochfahren und wieder produzieren.
Unglaublich schnell.
Ja, das liegt aber auch daran, dass wir ein Disaster Recovery Day haben bei uns. Jährlich machen wir Disaster Recovery Test. Das heißt, es wird der Stecker ausgezogen am Rechenzentrum 1. Das wird dann geschaut, am Rechenzentrum 2 passiert. Und das wiederholen wir jedes Jahr. Das ist ein riesen Drehbuch. Das beschäftigt mich den ganzen Tag und das Team natürlich dann auch. Und von dem hatten wir die Grundlagen schon. Was Priorität 1 ist, was 2 und so weiter und so fort. Was wir natürlich nicht hatten, war, was passiert, wenn Rechenzentrum 1 und 2 gleichzeitig down sind. Mit dem hatten wir bis jetzt noch nie gerechnet.
Ja.
Aber die Grundlage war ja hier. Das war schon mal die halbe Miete.
Ich stelle mir jetzt das vor, ich als Hacker und das Geld kommt nicht und ich sehe, die kriegen es alleine wieder hin. Haben Sie dann Ihre Drohung wahrgemacht? Wurden Daten veröffentlicht?
Wir haben ja grundsätzlich, also wir haben ja nicht bezahlt am Schluss. Das heißt, als alles restored wurde, der Tor wurde dann forsch und aggressiver und dann haben wir dann den Kontakt abgebrochen, als wir fertig waren. Und dann war die Kommunikation auch beendet mit den Hackern. Sie haben wahrscheinlich auch sehr schnell festgestellt, dass sie nicht mehr reinkommen auf unsere Systeme, dass sie geschlossen sind, abgeschlossen sind, also Türe verriegelt. Und sie haben dann später, also fast enttäuschend, muss ich sagen, über unseren Facebook-Kanal sind sie dann gekommen und nochmals gedroht, dass wenn wir entsprechend nicht die Forderung eingehen, dann werden sie unsere Daten dann veröffentlichen. Sie haben es aber nie gemacht. Also die Daten wurden nicht veröffentlicht und auch ja, die, wir haben ja diese unser Forensiker, also diese externe Firma, haben dann lange recherchiert im Internet, auf welchen Daten im Darknet draufstehen, aber das war nicht der Fall.
Sehr spannend, ja. Wenn du jetzt so zurückdenkst, was sind so deine Lessons learned? Was würdest du heute anders machen?
Ja, ich würde sicher, also MFA ist natürlich ein großes Begriff. Ja. Das war ja auch der Grund, wieso, dass der Hacker reingekommen ist, weil bei einem Account MFA nicht aktiviert oder absichtlich deaktiviert wurde. Aus diesem Grund konnte dieser Hacker sich in unser System reinschlingen. Das war nicht so cool. Also sicher eine Überwachung in diesem Fall, was sicher sinnvoll ist, und das haben wir auch seit der Cyberattacke aktiviert, einen SOC zu aktivieren, das hat uns sehr, sehr, sehr geholfen. Also jetzt auch, jetzt kann ich wirklich ruhig schlafen. Ich weiß, die Systeme werden 24 Stunden überwacht, das hatten wir vorher nicht. Und auch mehr Budget natürlich auf Security-Ebene zu nehmen, also die Security-Angelegenheiten nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern wirklich proaktiv anzugehen. Weil Security, ja, in der Vergangenheit war es immer so, ja, was machen wir dann irgendwann einmal? Ja, wir wissen es, aber wir machen es dann. Und das würde ich wirklich priorisieren. Das würde ich nicht mehr nur liegen lassen.
Lass mich raten, das war ein Account vom Lieferanten.
Ja, klar.
So ein Account vom Lieferanten. Typische Supply Chain Angriffe.
Genau.
Ja. Und wie stark hat sich dann das Budget verändert? Ist das markant oder hast du jetzt einfach, wenn du mit bestimmten Themen kommst, dass eher Ja oder schneller Ja gesagt wird?
Jetzt ist es so, dass schneller Ja gesagt wird. Das Budget hat sich markant verändert bei unserer Seite, also positiv verändert. Wie gesagt, wir haben einen SOC bei uns im Einsatz, das unsere Firewall-Logs analysiert und anschaut, den ganzen Traffic. Auch alle Server werden entsprechend analysiert und Clients werden auch angeschaut. Zwar 24 Stunden. Was wir haben, ja, Schulungsprogramme für die Mitarbeiter, Fake-Phishing-Mails-Programme, inklusive Schulungs-E-Learnings-Portal, das Pflicht ist, also unsere Mitarbeiter müssen teilnehmen, ist kein Wunschkonzert, es werden auch getrackt vom CIO persönlich. es funktioniert da nicht gut und die Leute werden wirklich sensibilisiert auf dieses Thema. Auch Pentesting, die wir machen, externe Pentesting. Früher war es so, alle 3 Jahre, so haben wir mal eins gemacht und jetzt ist es jedes Jahr Pflicht geworden, dass wir das machen. Und ja, setzen sehr viel Punkte Sicherheit mittlerweile um.
Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben?
Was ich noch geben würde, ist, einen Plan zu erstellen, was passiert, wenn es mich erwischt. Mhm. Und zwar sicher ein Risiko-Taskforce schon im Vorfeld zu erarbeiten, nicht erst, wenn es passiert, dann ist es zu spät. Was oder welche Rolle müssen dabei sein in dieser Taskforce? Dann einen Plan zu erstellen, welche Server sind kritisch und dringlich bei der Wiederherstellung. Mhm. Das sind so wirklich tiefe Basics, die ich zum Glück hatte für diese, aber die ich im Gespräch mit anderen Unternehmen festgestellt habe, sie haben das gar nicht. Mhm. Wenn man einen Plan hat, hey, diese Server sind kritisch und die anderen weniger kritisch, das macht schon viel aus und das spart viel Zeit beim Risto.
Super, danke vielmals.
Bitte.
Auch danke, dass ihr so offen über das Ganze erzählt. Das ist wirklich nicht üblich, dass man so live reinschauen kann, was passiert ist. Vielen Dank. Und das war's bereits wieder mit Angriffslustig. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns auf Rückmeldungen und vielleicht hast du auch mal einen spannenden Fall. Dann schreib uns bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.